Jona ist unser Mann immer noch. Heute kommt der Fisch. Der Fisch ist der heimliche Star in der Geschichte von Jona. Wegen ihm ist sie berühmt. Dabei kommt er eigentlich nur am Rande vor. Er ist nicht mal Nebendarsteller. Er ist eher so eine Art Kulisse, aber eine irrwitzig gute Kulisse in dieser Erzählung, die meisterhaft nicht vom Innenleben eines Fisches erzählt, sondern vom Innenleben eines Mannes. Vor allem in den Kapitel 2 und 4, wo Jona allein ist, also allein mit seinem Gott, was es ihm nicht unbedingt leichter macht. Jona war ja vor Gottes Auftrag geflohen. Gott sagt, geh zur großen feindlichen Stadt Ninive nach Osten und Jona sucht sich das nächste Schiff, das nach Westen fährt. Genau die andere Richtung. Er flieht übers Meer. Hauptsache weit weg. Nicht so sehr von Ninive, sondern weit weg von Gott. Da, wo er hin will, das ist der Ort, wo man noch nie von dem Gott Israels, dem Lebendigen, gehört hat. Er will Gott loswerden. Aber der Lebendige lässt ihn nicht. Gott schickt einen schweren Sturm und um die Seeleute zu schützen, lässt Jona sich in die Wellen werfen. Ohne Rettungsboot, ohne Planke, dem sicheren Tod ausgeliefert. Wer weiß, ob er überhaupt schwimmen konnte oder ob er nicht direkt in den Fluten versinkt. Und jetzt, als die Wellen über seinem Kopf zusammenschlagen und es ihn in die Tiefe zieht, und der Herr bestellte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Da ist er also, der große Fisch. Für uns nicht überraschend in der Jona-Geschichte, aber wenn man das noch nicht gehört hätte, eine irrwitzige Wendung. Man denkt, es ist am Ende und dann kommt ein großer Fisch und verschluckt diesen Propheten. Denkt von mir aus bei dem Fisch an einen Wal, wie man das gewohnt ist. Denkt von mir aus an einen Riesenhai. Von dem habe ich am letzten Montag in einer ARD-Doku zum ersten Mal was gehört und gesehen. Bis zu 10 Meter lang, manche hier auch und sie nicken. Bis zu 10 Meter lang ist der schwimmt mit offenem Maul durchs Meer, nimmt jede Menge Plankton so auf. Und ich dachte, da würde mal wirklich so ein gescheiterter Prophet reinpassen. Dokus haben die damals in Israel aber nicht geguckt. Die haben eher an ein mythisches Meerwesen gedacht. Sowas wie den Leviathan. Wie so eine merkwürdige Figur, wo wir selber gar nicht so genau wissen, was da in Psalm 104 eigentlich gemeint ist. Aber es wird an diesen Meerwesen, wird die uneingeschränkte Herrschaft Gottes deutlich, auch über diese Meerungeheuer. Seine Herrschaft reicht bis zu den geheimnisvollen Bewohnern der Tiefsee. Von dort bestellt Gott einen Fisch. So steht das richtig da. Gott gibt also dem Fisch Bescheid, dass er ihn jetzt braucht. Und der Fisch kommt, anders als der widerspenstige Prophet es gemacht hat. Die Tiere in dieser Geschichte, hier der große Fisch, später noch ein kleiner Wurm, die tun, was Gott ihnen sagt. Mit feiner Ironie wird das erzählt. Jetzt kann man sich bei diesem Fisch als Erwachsener natürlich fragen, ob das nicht unrealistisch ist. Auch wenn man gerade so einen Riesenhai gesehen hat im Fernsehen und eine kleine Taucherin daneben, kann man sich das fragen, wie soll sich das zugetragen haben? Fische verschlucken doch keine Menschen. Und Menschen überleben keine 3 Tage im Bauch eines Fisches. Ich denke ehrlich gesagt, wer da in eine Diskussion einsteigt, ob das wirklich so passiert sein kann, der ist schon auf dem Holzweg. Die Frage nach der Historizität, die führt nur weg von dem Schönen dieser Geschichte. Und wir sollten vielleicht eher auf die hören und es in die hineinversetzen, die sich mit dieser Geschichte gut auskennen. Kinder. Kinder haben einen anderen Zugang dazu, zumindest solange die Welt für sie noch zauberhaft und voller Wunder ist. Kinder verstehen das Schöne an einer Geschichte von einem Menschen, der im Fisch sitzt. Jona ist nicht mehr verloren in den Tiefen des Meeres. Er ist gerettet und er ist jetzt in so einer Art Fisch-U-Boot unterwegs. Das kann er nicht steuern, aber auf eine komische Weise ist er darin sicher und geborgen. Wahrscheinlich ist ihm auch etwas mulmig zumute. Er weiß ja auch nicht, wie es weitergeht, ob er da nochmal rauskommt. Aber wenn man diese Geschichte erstmal nur mit Kinderohren hört, dann erahnt man trotzdem, wie großartig diese Sache mit dem Fisch ist. Mit Sicherheit ist das ein netter Fisch. Ich habe noch nie ein Bild in der Kinderbibel oder von einem Kind gemalt gesehen, von diesem Fisch mit Jona im Bauch, wo der Fisch nicht nett aussieht, wo der nicht einen lachenden Mund hat. Immerhin hat er auch Jona vorm Ertrinken gerettet. Und dieser Fisch ist für Jona jetzt wie eine Höhle, wie ein Rückzugsort, wo keiner einem was anhaben kann. Jona ist weg für die Welt, vom Erdboden und vom Meeresspiegel verschwunden. Einen abgeschiedeneren Ort, den kann man sich kaum vorstellen, als hinter der dicken Fischhaut tief im Meer. Mancher fände das vielleicht gerade auch nicht schlecht. Einfach mal in so einem Fisch-U-Boot abtauchen, das man noch nicht mal steuern muss. Und am besten erst auftauchen, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Das wär's doch. Mir scheint, je länger diese merkwürdige Zeit andauert, desto größer wird der Wunsch nach Geborgenheit, nach einem sicheren Ort. Viele ziehen sich in den letzten Wochen innerlich zurück. Das ist verständlich. Und diese Geschichte hier, die hat tatsächlich etwas mit Geborgenheit zu tun. Gott rettet den Jona vorm Ertrinken und er schenkt ihm an unmöglicher Stelle einen Ort der Geborgenheit. Wohlgemerkt, nachdem ihm im Konflikt mit Gott alle Sicherheit abhanden gekommen ist. Jona hatte vorher buchstäblich den Boden unter den Füßen verloren. Und auch dort im Fisch ist es ja eigentlich höchst unsicher. Das merkt man spätestens auf den zweiten Blick. Er ist an einem Ort gelandet, an dem er auf merkwürdige Art ausgeliefert und gefährdet und zugleich geborgen ist. Ein Ort, an dem dann was Überraschendes passiert. Und aus dem Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Und er sprach: Als ich in Not war, rief ich zum Herrn, und er hat mich erhört. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe, du hast meine Stimme gehört. Sieh mal an, Jona betet. Im ganzen ersten Kapitel hat er das auf irritierende Weise nicht getan. Nicht, als er diesen ungewollten Auftrag bekommt, nicht im bedrohlichen Sturm, obwohl der heidnische Kapitän ihn weckt und ihm sagt, ruf auch deinen Gott an. Jona macht das nicht. Noch nicht mal für die Seeleute, die ihm ja irgendwie auch wichtig sind. Er möchte nicht, dass die mit ihm umkommen. Lieber möchte er über Bord geworfen werden. Ein letzter verzweifelter Fluchtversuch war das. Bis er im Meer untergeht, bleibt Jona maximal distanziert zu Gott. Aber aus dem Bauch des Fisches betet Jona wieder. Und zwar, wie es ausdrücklich heißt, zu seinem Gott. Der Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat, wie er ihn vorher bei den Seeleuten genannt hatte. Dieser große, mächtige Gott ist wieder sein Gott. Jona spricht ihn als du, als Gegenüber an. Und er weiß sich in diesem Moment von Gott gehört, als er sich schon im Innern des Totenreichs wähnte. Dass das hier eine Geschichte auf Leben und Tod ist, das erzählt man Kindern nicht so genau. Auch, dass Jona doch eigentlich seinen Gott loswerden wollte. Dass seine kläglich gescheiterte Flucht auch etwas mit diesem Gott zu tun hat, dessen Auftrag er nicht ausführen möchte. Die vertrauensvollen Verse seines Gebetes, wie es hier überliefert ist, die stehen in einer gewissen Spannung zu dem, was wir sonst von ihm hören in den anderen Kapiteln. Und deshalb überlegen Ausleger auch, ob dieser Dankpsalm des Jona hier überhaupt ursprünglich hingehört oder ob er nicht später ergänzt wurde. So anders ist das, was da gesagt wird. Bedenkenswert, aber ich finde nicht überzeugend. Denn zum einen wäre der kunstvoll gestaltete Aufbau dieser vier Kapitel ohne dieses Dankgebet dahin. Wir müssen da irgendwie irgendwann nochmal mehr zu sagen, zu diesem kunstvollen Aufbau. Hier nur so viel, es würde nicht mehr so gut funktionieren als Ganzes, wenn dieses Gebet da nicht stände. Und zum anderen ist gerade das Starke, diese unterschiedlichen Stimmen aus dem Herzen des Jona zu hören. Das passt zu diesen existenziellen Situationen und das passt zu dem Wechselbad der Gefühle, die geschildert werden. Und wir kennen sowas doch auch. Auch in unserer Gottesbeziehung gibt es sehr unterschiedliche Gefühle und Formen zu beten oder halt auch nicht mehr zu beten. Auch bei uns gibt es nicht nur die Erfahrung von Rettung und von Geborgenheit, sondern auch Frustration und Enttäuschung im geistlichen Leben. Dunkle Zeiten im Glauben, in denen wir Gott nicht verstehen, in denen er weit weg scheint oder wie bei Jona vielleicht viel zu nah kommt. Auch wenn es bei Jona auf die Spitze getrieben wird, können wir uns doch in ihm wiederfinden. Und dann können wir sehen, Jona fängt wieder an zu beten, als er am Ende ist. Als er nicht mehr weiter fliehen kann. Als er in seinem Konflikt mit Gott untergegangen ist. Kurz vorm Sterben im Wasser oder ist er da bereits im Bauch des Fisches, als er betet? Das ist nicht so ganz klar. Es bleibt unübersichtlich bei ihm. Aber er bekennt, Gott hat meine Stimme gehört, als mir der Tod schon vor Augen stand. Im Rückblick ein klares Bekenntnis zum rettenden Handeln Gottes. Aber Jona beschönigt dann auch nicht, was er vorher erlebt hat. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, mitten ins weite Meer. Und die Strömung umspülte mich, all deine Wogen und deine Wellen gingen über mich hinweg. Und ich sprach, ich bin verstoßen, deinen Augen entzogen, doch ich werde wieder aufblicken zu deinem heiligen Tempel. Das Wasser stand mir bis zum Hals, die Flut umspülte mich, Schilf hatte sich um meinen Kopf gewickelt. Zum Fuß der Berge war ich hinabgefahren, die Erde, ihre Riegel schlossen sich hinter mir für immer. Krasse Worte, Gebetsworte aus den Psalmen, Worte, die man eher in einem Gottesdienst betet als in einem Fisch. Aber die hat Jona gelernt. Darauf kann er jetzt in der Not zurückgreifen. Auf Worte, die teilweise ganz direkt ausdrücken, was er erlebt hat. Die Flut umspülte mich, ist ja wie für ihn gemacht. Und anderes trifft aber nicht hundertprozentig auf seine Situation zu. Allgemeine Worte sind das. Worte, die du auch zu deinen machen kannst, wenn dir Beten fremd geworden ist. Worte gerade für die dunklen Zeiten. Dafür gibt es die. Worte, die von einer jahrhundertealten Gemeinschaft von Betenden getragen sind. Und die deshalb authentisch sind, weil andere sie auch schon lange gebetet haben in ihrer Not. Die sind auch dann noch authentisch, wenn du sie nur zweifelnd sagen kannst. Worte, die vertraut und fremd zugleich sein können. So wie es Jona ja auch mit seinem Gott geht. Vor dem ihm fremden Gott war er geflohen. In dem Wort hinabgehen wird das wunderbar ausgedrückt. Von Anfang an, Jona geht hinab zum Hafen nach Jaffo. Er wollte hinweg vom Herrn. Im Schiff war er in den hintersten Winkel hinabgestiegen und jetzt im Meer war er schon zum Fuß der Berge hinabgefahren. Er ist jetzt ganz unten, da wo er hin wollte, maximal weit weg von Gott. Es geht immer tiefer, bis er da ist. Sich ins Wasser werfen zu lassen, ist die letzte Form dieser irren Flucht. Und Jona weiß das doch selber. Er weiß doch selber, dass das seine Schritte waren, immer tiefer. Und betet dann doch: Du hattest mich in die Tiefe geworfen. Deine Wogen und deine Wellen gingen über mich hinweg. Seine Flucht ist nicht einfach Bockigkeit und hat auch nichts mit Angst vor Ninive zu tun, wie wir noch sehen werden, sondern sie hat für ihn mit Gott selbst zu tun. Seine Flucht hat damit zu tun, was Jona über Gott weiß und was ihm fremd ist. Hat damit zu tun, wie er ihn haben möchte, aber ihn sich nicht dahin biegen kann. Damit, wie er Gott erlebt oder nicht erlebt. In Kapitel 4 werden wir mehr dazu hören. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber sagen kann man hier schon: Jona ringt mit seinem Bild von Gott. Und damit ringt er mit Gott selbst. Es geht nur vordergründig um diesen Auftrag. Jona ringt damit, was Gott tut und was Gott nicht tut. Das passt für ihn nicht. Wahrscheinlich passt für ihn dann auch nicht, dass er ihm so unerbittlich nachgeht und ihn nicht in Ruhe lässt. Es ist Gott, der ihn hat verzweifeln lassen und der ihn am Ende hat ins Bodenlose stürzen lassen. Es ist Gott, in dem er untergeht. Mich beeindruckt, dass diese Klage darüber Platz in diesem Dankgebet hat. Das Erleben Jonas wird nicht korrigiert. Es wird auch nicht bewertet. Die dunkle Erfahrung mit Gott, die bleibt stehen. Sowas gehört zum geistlichen Leben, auch bei manchem von uns. Und ich glaube, je länger man unterwegs ist mit Gott und je älter man wird, desto eher kann man auch von solchen Erfahrungen berichten. Und hier, typisch für einen Psalm, darf diese dunkle Erfahrung Raum haben im Gespräch mit einem Gott, vor dem Jona nicht weglaufen konnte, den er nicht los wird, aber dem er jetzt auch gar nicht mehr entkommen will. Weil da durch Gottes Eingreifen eine neue Geborgenheit entstanden ist. Nicht nur in Form dieser Fischkapsel, in der er unterwegs ist, sondern eine Form von Geborgenheit, die etwas mit Vertrauen zu tun hat. Das Alte hat er verloren, das musste er loslassen, aber er hat etwas Neues gefunden. Eine neue Form von Vertrauen, eines Wissens, dass dieser Gott, an dem er sich so abgearbeitet hat, ihn nicht ins absolute Verderben fallen lässt. Ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Das ist die Erfahrung des Jona, die alles ändert. Ich dachte, ich bin verstoßen, da hast du mein Leben aus der Grube gezogen, so eine andere Übersetzung. Als meine Lebenskraft sich mir versagte, erinnerte ich mich des Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die nichtige Götzen verehren, lassen ihre Gnade fahren. Ich aber will dir Opfer schlachten mit lautem Danken. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Die Hilfe ist beim Herrn. Gottes Rettungsaktion mit dem Fisch, die markiert einen neuen Anfang im Leben des Jona. Als er selber am Ende war und nicht mehr weiter fliegen konnte, hat er die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Man möchte sagen, endlich hat er die erfahren. Er hat erfahren, dass Gott ihn nicht sterben lässt, sondern neues Leben schenkt. Aber das hat er auf die harte Tour erfahren. Und darum beneiden wir ihn sicher nicht. Und es ist ja wie so oft dieser Psalm aus der Rückschau geschrieben. Da kann man darüber entspannter sprechen. Als er drin war, war es noch anders, in diesem Fallen. Als er gemerkt hat, das Leben trägt mich und auch Gott trägt mich nicht. Es sind Erfahrungen, die man machen kann, indem man nicht weiß, was einem Halt gibt. Und ich glaube, wir sollten diese Erfahrung auch ernst nehmen und nicht sagen, dann kommt schon wieder was Gutes. Gott wird das schon immer wieder drehen. Hier ist es so. Und aus dieser Tiefe sagt uns Jona am Ende einen wichtigen Satz. Ich habe ihn eben nach der Zürcher Bibel gelesen. Er ist ganz, ich finde noch schöner eigentlich bei Luther. Luther übersetzt, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Das ist weniger Gebet, das ist schon so eine Message, eine Botschaft, die er uns mitgibt, der Jona. Das heißt, verlass dich nicht auf das, was nicht da ist, was es nicht gibt, das Nichtige. Eigentlich steht da Nichts, ein Wort für die Götzen. Die Götter, die nicht da sind, hält man sich an das, was nicht hält, hält man sich an das Nichtige, dann verliert man oder verpasst man das, was halten würde. Und das, was halten würde, Luther nennt das Gnade, man könnte es auch als Treue übersetzen, ist die Treue Gottes. Das erlebt Jona. Das erlebt er ja, dass Gott ihn nicht loslässt, dass Gott treu ist, auch wenn Jona alles dafür tut, um ihn loszuwerden. Um das zu verstehen, um eine neue Geborgenheit bei Gott zu finden, eine, die vielleicht brüchiger ist, aber dafür auch wirklicher, braucht der Jona diese 3 Tage und 3 Nächte im Fischbauch. Das ist eine Zeit der Umformung. Das ist interessant, Jesus nimmt später darauf Bezug. Er scheint diese Geschichte gemocht zu haben von Jona. Und er sagt dann mal den Schriftgelehrten relativ schroff, ihr werdet keine Zeichen bekommen, außer das Zeichen des Jona. Und er meint damit, dass er auch 3 Tage weg sein wird. 3 Tage verschwindet und etwas stattfindet, eine Umformung stattfindet in der Tiefe und dann er aufersteht. 3 Tage und 3 Nächte, eine Zeit der Umformung. Bei Jona im Gestank der Eingeweide, im Dunkel der Menschenvergessenheit, im Ausgeliefertsein, da, in dieser Situation, da passiert etwas in ihm. Etwas, das man vielleicht als eine Erfahrung von Sterben und Neugeburt bezeichnen könnte. Jona muss loslassen, was ihm Halt gegeben hat. Sterben muss das Nichtige, was er über Gott und seine Beziehung zu ihm dachte. Das wird in solch einer abgründigen Erfahrung in Frage gestellt. Aber das ist nicht alles. Er findet dafür auch etwas. Und in solchen abgründigen Erfahrungen, das hören wir hier, kann man etwas finden. Etwas, das mit der Treue Gottes zu tun hat. Dass Gott da ist und da bleibt. Vielleicht können wir von Jona im Fisch heute mitnehmen, dass wir solche dunklen Zeiten in unserem eigenen Leben als Zeiten der Umformung begreifen. Dass da etwas stirbt, manchmal sterben muss, auch wenn es unheimlich wehtut, aber dann auch wieder etwas Neues entsteht. Und dass beides, das Sterben und das Neue, auch etwas mit Gott zu tun hat. Dass er uns zumutet, etwas Kostbares sterben zu lassen, aber dann auch Neues entstehen lässt, das wir jetzt noch gar nicht sehen. Dass wir etwas finden, vielleicht eine andere Form von Geborgenheit, die wir so nicht erwartet hätten. Und die uns Gottes Treue tiefer und wahrer erfahren lässt. Ich erahne in dieser Jona-Episode, wenn man als glaubender Mensch leben will, dann ist das leider keine durchgehende Erfahrung von Geborgenheit bei einem kuscheligen Gott, wo immer alles toll ist. Weder das Leben ist dann immer toll, noch ist mit diesem Gott dann immer alles toll. Sondern glaubend leben könnte eher eine Erfahrung von Sterben und Auferstehen sein. Vielleicht immer mal wieder. Und darin dann verändert werden. und erwachsen werden. Alte Vorstellungen von Gott, von mir, vom Leben hinter mir lassen, die mir vielleicht Sicherheit gegeben haben, aber jetzt nicht mehr tragen, die für mich zu Nichtigem geworden sind, die muss ich loslassen und mich darauf einlassen, dass ich dann vielleicht erstmal falle und darauf vertrauen, dass Gott mich Neues finden lässt. Vor allem die Gnade und Treue Gottes, der auch uns nicht fallen lässt. Als Jona das begriffen hat, da ist es soweit. Der Fisch hat nochmal einen kleinen Auftritt. Und der Herr sprach zum Fisch und dieser spie Jona aufs Trockene.